Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Ja, hallo, hi, herzlich willkommen im Game Talk. Schön, hast du eingeschaltet. Freut mich sehr. Ich freue mich ja auch sehr auf diese Episode, denn endlich habe ich eine Ausrede gefunden, um über Dragon Ball plaudern zu können. Wir werden sprechen über Dragon Ball FighterZ oder FighterZ oder Fighters, wie auch immer. Und dafür habe ich mir den André McFly eingeladen, den Host des quasi deutschen Dragon Ball Podcasts. Passenderweise heißt er auch Kamehameha, aber am besten stellst du dich doch schnell selber vor. Hallo André.
Ja, hallo Joey. Und es ist nicht quasi der deutsche Dragon Ball Podcast, es ist der deutsche Dragon Ball Podcast. Es gibt keinen anderen. Ich glaube, das kann man so hervorheben. Ja, ich bin André McFly. Wie du schon sagst, ich bin der Host vom deutschen Dragon Ball Podcast und von der André McFly Show, um da ein bisschen Werbung zu machen. Und ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Natürlich werde ich die ganzen Links zu deinen Podcasts in den Shownotes zu dieser Episode hier verlinken.
Ach wunderbar, allein für die Werbung hat es sich schon gelohnt.
Das Ganze wird dann zu finden sein auf gametalk.fm/DragonBallFighterZ oder sonst am einfachsten, guck einfach mal bei dir im Podcatcher in die Beschreibung, da wirst du dann den Link auch finden, plus weitere Links zu Gesagtem und so weiter. Ich habe eigentlich mit der ganzen URL etc. das Thema schon verraten. Wir werden sprechen über Dragon Ball FighterZ, das neueste Dragon Ball Kampfspiel. Aber ich dachte, vielleicht wäre es ganz witzig, bevor wir zu dem Spiel kommen, noch kurz drüber zu sprechen. Ja, was haben wir denn eigentlich für Erfahrungen mit Dragon Ball Spielen? Ich dachte, das wird ganz kurz und dann hat mir André hier aufgelistet, was er schon alles gespielt hat. Also etwa so ungefähr jedes Dragon Ball Spiel, das die Welt je gesehen hat. Stimmt das?
Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Als ich die Liste erstellt habe, habe ich mich auch gewundert, wie viel das im Endeffekt war. Aber wenn du das vergleichst mit allen Spielen, die jemals rausgekommen sind, dann ist das ja doch nur gut ein Viertel oder ein Fünftel insgesamt. Denn gerade in den 90ern, bei den verschiedenen Systemen von wo noch Sega gab und dann die ganzen Arcade-Games in Japan und so weiter, gab es pro Jahr 10, 15 Spiele in Japan über Dragon Ball. Die habe ich natürlich alle nicht gespielt. Aber ich sag mal so, die großen, die auch so über See gekommen sind, von Super Nintendo an, habe ich tatsächlich alle mal zumindest angespielt und ich glaube so ab der Budokai-Reihe auch durchgespielt, Inklusive dem Handyspiel Dokken Battle und jetzt FighterZ sind es tatsächlich 29 Spiele.
Ja, ich sage ja fast alle. Bei mir ist es gerade mal so eine Handvoll. Früher mal SNES und dann PS1 und ein bisschen GBA und dann vor allen Dingen dann Budokai 1 und dann wieder Budokai 3, das mir ja bis heute sehr gut gefällt. Mhm. Aber wer diese ganze Spiele mal so zumindest ein bisschen in Action sehen will, der soll in die Shownotes gucken. Ich hau da ein kleines Video rein, das die Spiele zeigt von 86 bis 2018 plus noch eine Wiki-Liste. Gut, jetzt kommen wir aber zum Spiel selber. Das ist ziemlich jung. Das kam am 26. Januar. Es gab mal eine Closed Beta, die war dann schon letzten September. Und jetzt Mitte Januar noch eine Open Beta, die mehr oder weniger gut vonstatten ging. Du hast sie auch gespielt, du hast sie auch mal gestreamt. Das Video werde ich auch verlinken. Die Server waren so, naja, aber ich glaube, das Spiel selber war schon ziemlich fertig. Also Bugs oder so habe ich jetzt keine bemerkt.
Also am ersten Tag der Beta, also es gab ja 2 Tage und dann kam noch ein dritter Tag dazu, den sie nachgeschoben haben, weil am ersten Tag war schon ein bisschen sehr verbuggt, das Spiel. Also die Server waren eigentlich komplett down. Man hat keine Mitspieler gefunden. Es gab aber auch keine Offline-Möglichkeiten. Das Einzige, was man machen konnte, war rumlaufen in dem in dieser kleinen Welt, die man hat, um von Punkt zu Punkt zu kommen, konnte man ein bisschen rumlaufen und man konnte Trainingstutorials machen. Das war's. Ja, ja. Mehr konnte man am ersten Tag nicht machen. Da würde ich schon von verbuggt sprechen.
Ja, darum hat ja niemand einen Bug gefunden, weil man einfach gar nichts ausprobieren konnte.
Ja, also ich weiß nur, am zweiten Tag hat es ja funktioniert und da haben wir auch das Video aufgenommen über den Podcast. Das ist das erste Mal, dass wir irgendwie ein Video gemacht haben, weil das war ganz spontan, wo ich zu meinem Mitcaster gesagt habe, hier, lass mal hier die Beta einmal mit diesem PlayStation Share. Das habe ich noch nie gemacht, aber da kann man ja auch Videos aufnehmen und so weiter. Lass mal hier einfach einen Podcast so machen und das habe ich dann online gestellt und kam auch ganz gut an bei den Hörern. Man soll jetzt nur nicht glauben, dass das in Zukunft öfter vorkommt. Das war eher was Besonderes. Ja.
Ja, machen wir mal einen Schritt zurück an dieser Stelle. Das Spiel ist erschienen für die PS4, für Xbox One und auch für den PC. Das ist ja für das Genre, würde ich mal behaupten, ein bisschen seltener. Entwickelt wurde es von Arc System Works. Ich dachte zuerst, wer ist das? Die kenne ich irgendwie gar nicht. Und dann guckt man in ihre Spieleliste. Double Dragon, das ist ein Name. Guilty Gear ist auch ein Name. Und BlazBlue ist auch ein Name. Ich denke, gerade bei BlazBlue sieht man dann auch schon so die Ähnlichkeit. Und da ging mir dann auch so ein Licht auf. So, ja, okay, doch, macht Sinn.
Okay, die Namen sagen mir jetzt nicht viel, aber ich bin auch kein Hardcore-Gamer, muss ich dazu sagen. Also
Kampfspiele sind auch nicht so meins, aber von BlazBlue etc. habe ich auch schon gehört.
Okay, und das gleicht sich auch inhaltlich, also vom Grundsystem her?
Also es sieht ähnlich aus. Wie ähnlich dann das System selber ist, wage ich jetzt nicht hier zu erläutern. Dafür habe ich viel, viel zu wenig gespielt. Ich habe es mir angeguckt. Aber so der Artstyle ist sehr ähnlich. So BlazBlue okay. Und FighterZ, da haben sie sich schon irgendwie orientiert. Macht auch Sinn. Ich denke, zur Grafik kommen wir dann natürlich noch. Die muss man bei diesem FighterZ natürlich hervorheben.
Ich glaube, überhaupt die Spielgrafik ist das große Kaufargument für dieses Spiel.
Ja, ja, würde ich vielleicht auch so sehen, ja. Gepublished, das ist hier ein bisschen eine kompliziertere Geschichte. Wird's von Bandai Namco, das ist noch nicht so kompliziert, dann aber irgendwie mit Bird Studio, Shueisha Incorporation und dann natürlich Funimation Productions und Toei Animation. Also da geht's dann auch noch um die ganzen Lizenzgeschichten. Da kennst du dich dann wieder besser aus.
Ja, gut, das ist bei Dragon Ball meistens so, dass da so viele auch von Übersee die Finger im Spiel haben. Gerade auch, ich glaube, Funimation dürfte wegen der Synchro mitmischen, wegen der englischen Synchro. Das Spiel hat ja nur japanische und englische Stimmen und Funimation ist ja der amerikanische Vertrieb von Dragon Ball. Die dürften dafür die Synchro verantwortlich sein.
Ja, etwa so habe ich es auch verstanden. Versionen gibt's auch so ein paar. Da müssen wir vielleicht vorausschicken. Ich glaube, du hast ein Review-Exemplar zugeschickt bekommen, der ganz normalen Standard-Edition. Stimmt das?
Ja, ich habe einen Presserelease. Das ist wie die Standardversion, nur dass es noch von der Verpackung her abgespeckt ist. Es ist nur in so einer kleinen CD-Hülle und da steht drauf, nicht verkaufen, Presserelease und so weiter. Aber vom Inhalt her ist es halt wie die Standardversion, ohne irgendwelche Vorbesteller, Bonusse oder sonst was. Obwohl ich das 2 Wochen fast oder 1,5 Wochen, bevor das Spiel auf den Markt kam, schon hatte. Vorbesteller hatten ja die Möglichkeit, beziehungsweise hatten ja kostenlosen Code dabei, um Son Goku und Vegeta als Super Saiyajin Blue oder im Spiel Super Saiyajin God Super Saiyajin als Spieler und als Lobby-Charaktere zu bekommen. Das hatte ich nicht, ich musste sie mir im Store kaufen.
Ja, ich habe nämlich genau diese Version, also ich habe quasi die Standard-Edition vorbestellt. Dann bekommt man die von dir erwähnten 2 Charaktere. Die Standard-Edition, die kostet die normalen 70 Euro. Es gibt aber einen ganzen Editions-Wildwuchs. Die Day One Edition ist dann quasi das, was ich hatte, also Standard in vorbestellt, halt eben mit diesen 2 Charakteren, die man unlocken kann. Hier, ich schick's voraus, die kann man auch sonst unlocken im Spiel, aber wer vorbestellt, der hat's dann halt viel einfacher.
Man muss viel, viel spielen, um beide Charaktere zu bekommen.
So viel sei gesagt. Oder man ist gut im Arcade-Mode.
Oder das, ja.
Dazu kommen wir dann auch noch kurz. Ja, dann gibt's noch die FighterZ Edition. Das ist eigentlich die Day One Edition mit dem FighterZ Pass dazu. Der FighterZ Pass ist so quasi ein Season Pass. Das kostet dann 100 Euro. Vielleicht sprechen wir an dieser Stelle gleich über diesen FighterZ Pass. Soweit ich das verstanden habe, bekommt man da jetzt dann im Verlauf mal 8 Charaktere dazu.
Mhm. Das ist auch die einzige Information, die ich darüber habe. Und wenn ich bedenke, also der Pass selber kostet alleine ohne jetzt im Bundle 35 Euro. Also ich finde ganz ehrlich, für ein Spiel, welches 70 Euro in der Standardversion kostet und irgendwie 30 Charaktere hat oder so, grob geschätzt jetzt, ich hab's nicht nachgezählt, dann noch mal für 8 Charaktere mehr noch mal 35 Euro zu verlangen, also dass man auf über 100 Euro kommt, wenn man es so kauft, das finde ich schon, also da habe ich schon geschluckt und dachte, also wenn ich bedenke, dass Budokai Tenkaichi 3 damals von Dragon Ball über 160 Charaktere drin hatte, in der ganz normalen Version, krass, die man ganz normal freispielen konnte. Also da gab's alles, da gab's auch Arale und den Dämonentypen aus Dragon Ball, da war alles drin. Und jetzt muss man hier für 8 Charaktere mehr, wo man so schon relativ wenig hat im Vergleich zu früher, nochmal 35 Euro zahlen. Das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob mir das Geld wert wäre.
Da bin ich völlig bei dir. Da bin ich auch noch schwer, schwer am Zweifeln, ob ich so viel Geld ausgeben will für 8 Charaktere.
Ich würde es mir überlegen, wenn noch mehr dabei ist als 8 Charaktere, wenn das ein Season Pass ist wie bei Xenoverse 1 und Xenoverse 2, den letzten beiden Dragon Ball Spielen, weil da gab's halt auch 3 bis 5 neue Stories zu den neuen Charakteren, die man im Story-Modus spielen konnte. Das wäre was anderes, aber wenn es wirklich nur für die Charaktere ist, nee, das geht gar nicht.
Da hört dann aber der Versionswildwuchs noch nicht auf. Natürlich, das gehört sich heute einfach so, gibt's auch hier noch eine Collector's Edition, hier natürlich mit Z geschrieben. Da ist dann noch eine Goku-Statue drin, das übliche Steelbook und Artboards. Kostet dann hier in der Schweiz schon stolze 160 Schweizer Franken. Jetzt im Euroland habe ich das so noch nicht gesehen, aber gibt's da wahrscheinlich auch noch irgendwo. Und dann soll es noch eine Ultimate Edition geben. Da ist dann auch wieder dieser Fighter C-Pass drin, Musik aus dem Anime oder zumindest die aus dem Spiel und ein Commentator Voice Pack, was auch immer das sein soll. Ich habe es auch nirgendwo zum Kauf gesehen. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, was das kostet.
Ich glaube, das ist die Edition, die es in Europa gar nicht gibt. Ich habe irgendwas, ich rede jetzt aus meiner Erinnerung, aber ich meine, ich habe irgendwas gelesen, dass es irgendeine Super Edition gibt, die aber nicht in Europa erscheint, sondern nur in Amerika oder nur in Japan.
Okay, ja, dann hat sich das für uns sowieso erledigt.
Ja.
Ich habe mir dann noch angesehen, wie gut macht sich das Spiel so in der Presse, und ich habe dann schon gesehen, ja, über 40.000 gleichzeitige Spieler nur auf Steam. Das ist da ein Genre-Rekord. Scheinbar kommt das Spiel also ziemlich gut an. Dann guckt man sich auch noch den Metascore an. Der beträgt aktuell 88 Punkte auf der PlayStation 4. Also das lässt ja schon einiges erhoffen.
Ja, vor allem, man merkt auch wirklich, also von der Handhabung her, von der Machart her, vom Gefühl her merkt man wirklich, dass das Spiel auch mit den Gedanken erstellt wurde, dass man hier ein E-Sports-Game erstellen wollte. Die letzten Titel, das waren stumpfe Prügler, sag ich mal. Da war nichts Sportliches an sich. Hier, das fällt schon eher in die Kategorie, finde ich. Und ich glaube, gerade deswegen kommt es auch gut an.
Okay. Ich denke, da müssen wir dann beim Gameplay nochmal genauer drauf schauen, ob das Spiel möglicherweise was taugt für den E-Sport, wobei ich mich da vielleicht gar nicht genügend auskenne. Was ich hier so bei Season Pass und so weiter noch kurz ansprechen möchte, vielleicht hast du es mitbekommen, Lootboxen und so ist gerade so eine große Thematik hier in der Spieleszene.
Also ich glaube, wenn man online ist, kommt man um die ganze Battlefront-Thematik nicht vorbei.
Und auch in Fighter C oder Fighter Z, wie auch immer, gibt es sowas wie Lootboxen. Hier sind das diese Kapseln, die kann man sich kaufen für Senny, also für so eine Ingame-Währung. Die Senny kann man sich aber auch erspielen. Kann man Senny überhaupt gegen Echtgeld kaufen?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Also man hat ja diesen Laden, wo man hingehen kann und Sachen kaufen. Und da hat man, wenn man da auf PlayStation Store klickt, da hat man dann nur die Auswahl zwischen den Charakteren, die ich vorhin erwähnt habe, die Vorbesteller so bekommen haben, dass man die kaufen kann, und den Season Pass. Mehr wird da nicht angezeigt. Da wird nicht irgendwie was von kaufen Sie für 20 Euro 50.000 Seni oder sowas.
Das ist ja schon mal sehr erfreulich, ja.
Ich glaube, das sowas gab's auch noch nie. Also Ingame-Währung gibt's bei Dragon Ball schon, also bei den Dragon Ball-Spielen schon seit ewig.
Ja, ja.
Also das gab es auch bei Budokai damals und so weiter. Das hat jetzt nichts mit Geld verdient zu tun. Das ist ein Stilmittel für die Spiele, um Sachen freizuschalten.
Also die Frage, was kann ich in Dragon Ball FighterZ gegen Echtgeld kaufen, müsste man beantworten mit eigentlich gar nichts.
Ja, außer den Season Pass und die Charaktere halt, ne? Die man aber auch so freischalten könnte. Es ist nicht so, dass man irgendetwas kaufen muss, um im Spiel voranzukommen. Das ist wirklich nur, wenn man Bock drauf hat sozusagen und es nicht abwarten kann.
Und schon mal gar nichts, das irgendwie spielerische Vorteile bringt, weil das wäre ja dann das Schlimmste.
Nö, das ist tatsächlich nur, um die Sammlung komplett zu bekommen, kann man sagen, um alle Charaktere zu haben oder weil es geil ist, diese Charaktere zu haben. Man braucht sie nicht.
Ja, okay. Gut, damit hätten wir quasi den unsympathischen Teil jetzt schon abgehakt, wobei wir herausgefunden haben, dass der unsympathische Teil bei Dragon Ball FighterZ gar nicht so unsympathisch ist. Und jetzt können wir mal übergehen zu der viel gelobten Grafik. So viel vorweg, mir gefällt sie sehr gut. Ich nehme mal an, dir gefällt sie auch sehr gut, ne?
Nein, ich finde sie absolut schrecklich. Nee, also grafisch ist das Spiel wirklich ein Augenschmaus. Und das ist auch, wie ich vorhin schon sagte, das große Kaufargument für das Spiel. Ne? Dass es tatsächlich rüberkommt, wie in der Serie, die Figuren und die Attacken und die Bewegungen und so weiter. Besser geht es eigentlich kaum. Und das sage ich als jemand, der diese 2D oder 2,5D-Ansicht, also diese Seitenansicht wie bei Tekken und so weiter beim Kampfsystem, das ist ja etwas, was ich gar nicht so gerne mag. Ich bin ja eher der Third-Person-Spieler, so wie die letzten Xenoverse-Spiele von Dragon Ball waren oder auch die Budokai Tenkaichi-Spiele, dass man so diesen Charakter so schräg von hinten sieht und ein offenes Areal zum Kämpfen hat und alles in 3D. Das ist so eher das, was ich mag. Ich würde es auch bevorzugen, wenn zukünftig ein Spiel mit diesem System rauskommt, aber mit der Grafik von FighterZ oder Fighters. Ich glaube, Fighters ist der richtige Name, auch wenn ich selber immer FighterZ sage. Die Grafik ist ein absoluter Traum, gerade für Fans. Man hat sich da so viel Mühe gegeben, die Serie einzufangen und diese ikonischen Momente wieder zu erleben. Das ist alleine dafür lohnt sich das Spiel schon.
Da kann ich dir absolut zustimmen. Für die, die jetzt vielleicht hinterm Mond leben und noch keinen Screenshot oder so gesehen haben, die Charaktere, Kombos, Moves, die sind so 2D, sehr, sehr stark an den Anime angelehnt. Die Welt selber ist so 2,5D, das heißt im Vordergrund halt die Charaktere so ein bisschen wie gezeichnet, ein bisschen wie im Anime. Der Hintergrund ist dann nicht so wie im Anime, der ist dann halt ja eben 2,5D, Pseudo-3D, der geht dann ein bisschen in die Tiefe, aber das Ganze ist schon ganz stimmig. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Und ich war auch überrascht, warum haben sie bei so einer offensichtlichen Vorlage so lange gewartet, bis sie das so umsetzen? Das Gleiche sage ich auch bei den South Park-Spielen, bei den neueren. Warum ging das so lange, bis sie eingesehen haben, nee, wenn wir einfach genau das Gleiche machen wie in der Serie, ist es viel besser?
Ich glaube, das ist auch der Technik zu verschulden. Sie haben es ja vor Jahren schon mal probiert mit Burst Limit. Das war das erste Dragon Ball Spiel, was für die PS3 damals erschienen ist. Nur optisch haben sie es damals schon probiert und da ist es nicht so gut gelungen. Also ich glaube, es war wirklich technisch bedingt, dass es so lange gedauert hat, bis man endlich mal die richtigen Ressourcen hatte und die richtigen Leute, die es umsetzen konnten, vielleicht auch.
Ich habe ja beim Durchsehen der verschiedenen Grafikstile das Gefühl gehabt, mich erinnert es ein bisschen an Shin Butoden von 1995, erschienen für den oder das Sega Saturn. Das entsprechende Video werde ich natürlich in die Shownotes hauen, wer sich da die grafische Evolution der Spiele nochmal so am Stück durchsehen will. Ja, ist schon ganz charmant. Und was ich auch lustig finde, habe ich neulich im Netz gefunden, wenn man auf dem PC die Grafikstufe ganz runterschraubt, auch dann sieht's noch gut aus und so charmant. Dann sieht's ein bisschen aus wie so ein GBA-Spiel. Das einzige Spiel, das mir bekannt ist, das immer noch gut oder anders gut aussieht, wenn man die Grafik-Settings ganz runterschraubt.
Okay, das sagst du jemanden, dessen einziges Computerspiel, also Spiel richtig für einen Computer, ne, welches Original hat, Age of Empires 2 ist.
Ja, aber das war immerhin ein gutes.
Ja, klar, deswegen, das spiele ich ja auch heute noch. Aber ansonsten bin ich halt wirklich ein Konsolenspieler und kann da zu den PC-Releases auch so gar nichts weiter sagen. Ich weiß nur, weil du vorhin schon sagtest, dass es ja so neu ist, dass die Dragon Ball Spiele auch für PC erscheinen. Die letzten sind alle für PC erschienen, also seit Xenoverse zumindest.
Ah, okay, gut korrigierst du mich da, danke.
Ja, bitte.
Ja, was natürlich nebst der Grafik dann im Kern mindestens so wichtig ist für so ein Prügelspiel, zumindest so für die Hardcore-Fans, da würde ich mich jetzt nicht dazu zählen, ist selbstverständlich das Gameplay. Ich habe es schon gesagt, Prügelspiel, wir haben einen 6-Button-Fighter. Das Gameplay ist 2D und wir kämpfen da halt jeweils 1 gegen 1, aber in Dreierteams.
Mhm.
Ich glaube, damit habe ich die Basics jetzt ziemlich schnell durchgerattert, aber man kann sich das wohl sehr gut vorstellen. Dann die Kampfmechanik ist, ja, ich würde fast sagen, es hat ein bisschen was von Schere, Stein, Papier. Mit Blocken kann man die Attacke quasi besiegen, indem man sie blockt. Dieser Dragon Rush hingegen schlägt dann das oder durchbricht das Blocken. Und mit Attacken kann man diese Dragon Rush Moves countern. Also es gibt so 3 Basic Moves, die jeweils so einen anderen countern.
Kann man so grob zusammenfassen, tatsächlich, ja.
Ja, ja.
Wobei das Kampfsystem durchaus komplexer ist, als wie es die letzten Jahre war in den Dragon Ball Spielen. Was Superattacken angeht, nicht nur von der Variation her, sondern so generell auch von der Machart her, ist das doch eine Umstellung gewesen, wenn man es nur von Xenoverse zum Beispiel kennt. Das sind halt die großen Spiele der letzten Jahre gewesen. Xenoverse war scheiße erfolgreich, beide Teile. Und da war Superattacke, da muss man R2 halten, also auf der PlayStation jetzt. Und dann kriegt man ein Auswahlmenü, wo man einfach nur einen Knopf drücken soll, je nachdem, welche Attacke man machen will. Also es war für die Kleinsten, für die Dümmsten, alle leicht verständlich. Hier ist es dann doch ein bisschen anders, wo man wirklich Tastenkombinationen, wenn es auch immer die gleichen Tastenkombinationen sind, aber man muss halt wirklich Kombinationen machen. Das ist schon mal ein Fortschritt zu den letzten Jahren.
Interessant, dass du das jetzt sagst, weil ich wollte ja gerade sagen, hier ist das Gameplay relativ einfach, aber scheinbar war es ja dann früher noch einfacher.
Das war noch einfacher. Also ich sag mal, Xenoverse waren No-Brain-Prügler. Da konntest du gewinnen, wenn du einfach immer die gleichen Tasten gedrückt hast. Also auch wenn du einfach stumpf immer Viereck gedrückt hast zum Schlagen und dann hier und da mal R2 und noch eine andere Taste, um eine Superattacke zu machen. Das war's, da musstest du überhaupt nicht nachdenken. So, wenn dein Charakter stark genug war, der halt auch aufgelevelt ist, hast du dann entweder gewonnen oder nicht.
Okay, interessant.
Und da ist das hier auch, wenn das Gameplay vielleicht vergleichsweise mit anderen Spielen noch nicht so komplex ist, ist das hier doch ein deutlicher Fortschritt zu den letzten Jahren.
Also dann gehen wir doch noch hier auf die Kombos ein, wie wir sie hier in Dragon Ball FighterZ antreffen. Ich fand die auch relativ einfach. Du hast schon gesagt, sie sind für die meisten Charaktere auch etwa gleich. Also das bedeutet, nicht unbedingt, was auf dem Screen passiert, ist gleich, aber wie ich es auslöse, ist gleich. Es gibt so ein paar Sets von relativ kurzen Kombinationen und die kann man mit jedem Charakter machen. Nur der Move, der halt rauskommt, ist immer so ein bisschen anders. Es gibt auch nicht irgendwie 12 verschiedene Superkombos. All das ist ziemlich limitiert. Und für mich so als, ich würde jetzt mal sagen, Einsteiger war das so ziemlich angenehm. Und es bietet aber doch noch genügend Tiefe, dass man sich da richtig reinarbeiten kann. So dieses, wie heißt das, easy to learn, hard to master.
Das fasst es eigentlich sehr schön zusammen. Erstmal muss ich sagen, um das Gameplay völlig zu verstehen, sollte man auf jeden Fall die Tutorials abschließen in dem Spiel.
Ja, ja, ja.
Denn vorher ist man total aufgeschmissen, finde ich. Also von alleine kommt man nicht rein und ich bin jemand, der sehr selten Tutorials spielt. Hier war es allerdings nötig, weil das Spiel zwar ein einfaches Gameplay hat, aber doch ein umfangreiches. Also es gibt viele, viele Optionen. Die meisten nutzt man im normalen Spiel gar nicht. Also man ist so ein Überpro, der online ist und alle anderen fertig macht. Also wirklich vieles benutzt man nicht, aber es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man auch wirklich nur lernt, wenn man diese Tutorials macht. Und da kann ich auch nur jeden sagen, der das Spiel spielen will, bevor ihr irgendetwas online spielt, macht die Tutorials, ohne seid ihr komplett aufgeschmissen.
So würde ich es auch sagen, zumindest so für die Basic-Dinger. das da mit den 7 Dragon Balls und dann so einen komischen Wunsch und so finde ich irgendwie witzig, aber ich weiß nicht, ob das jemals in irgendeinem Kampf wirklich angewandt wird.
Ich wollte dich gerade fragen, hast du das jemals angewendet? Bis auf im Training, wo das forciert wird, damit man das einmal machen kann.
Nee.
Bin ich noch nie im Spiel darauf gestoßen, dass ich das machen konnte, weil das ist, glaube ich, so ein Glücksfall, dass man da alle 7 Dragon Balls zusammenbekommt und einen Wunsch während des Kampfes frei bekommt. Ich glaube, im Normalfall tritt das gar nicht auf. Ich habe das schon wieder vergessen gehabt, bis du es eben erwähnt hast.
Ich glaube, das sollten wir kurz zumindest ansatzweise erklären. Also man muss nicht irgendwie Dragon Ball suchen und aufsammeln. Wenn man bestimmte Dinge in einem Kampf erledigt, dann bekommt man einen Dragon Ball. Und wenn man halt 7 verschiedene dieser Dinge erledigt, dann hat man dann 7 Dragon Balls. Dann muss man noch eine Tastenkombination oder Superkombo und dann was drücken, irgendwie so. Und wenn das alles klappt, dann wird der Drache gerufen, Shenlong, und dann hat man 4 verschiedene Wünsche zur Auswahl. Da gibt's, glaube ich, stärker werden, Leben wieder auffüllen, einen besiegten Charakter wiederbeleben und noch irgendwas.
Genau, und noch irgendwas. Das 4. wäre mir jetzt auch nicht eingefallen.
Man kann sich jetzt fragen, ja, ist das mega overpowered oder so, aber wenn man jetzt halt bedenkt, was man alles dafür tun muss und wie selten das wahrscheinlich zum Einsatz kommen wird, finde ich es eigentlich ganz okay. Vor allen Dingen finde ich es einen coolen Gag, dass sie halt die Dragon Balls in ein Kampfspiel reingebracht haben. Ich hätte ja keine Idee gehabt, wie man das machen will und sie hatten jetzt eine und ich finde es eigentlich ganz witzig.
Ja, also um da nochmal den Bogen zu Xenoverse zu schlagen, da waren die Dragon Balls auch integriert, aber das war eher so, nach dem Kampf hat man halt Belohnung bekommen und mit Glück waren Dragon Ball dabei und wenn man alle 7 zusammen hatte, konnte man einen Drachen rufen und sich auch irgendwas wünschen, wie den Charakter eine neue Haarfarbe zu geben oder irgendwie sowas. Aber das hier ist tatsächlich sehr originell, wie das reingebracht wurde ins Spiel. Hätte ich auch so nicht erwartet und habe ich auch so auch nie mit gerechnet und finde ich auch ein nettes Gimmick. Und wie du selber schon sagst, im normalen Spielverlauf kommt man eigentlich gar nicht dazu. Ich habe viele, viele Online-Spiele jetzt schon gespielt gegen random Spieler und da waren einige ziemliche, ja, Freaks dabei, sage ich mal. Also so Leute, die dich fertig machen, ohne dass du auch nur einen Schlag landest. Und selbst die haben das, soweit ich das mitbekommen habe, nicht benutzt. Von daher, ich glaube, das ist so ein One-Time-in-Lifetime-Ding, dass man das mal benutzt.
Ja, okay. Ja, etwa so stelle ich mir das dann auch vor. Aber dann muss man sich ums Balancing auch nicht zu viele Sorgen machen. Übrigens, wer sich jetzt interessiert für diese ganzen Gameplay-Kniffe und so weiter, guck mal in die Shownotes. Da habe ich auch noch einen hübschen Artikel, den ich da verlinken werde, der da die ganze Geschichte mit Blocken und Kontern und so ziemlich gut auch für Einsteiger erklärt. Dann ein großes Thema, wo mich dann deine Meinung auch noch sehr interessieren würde, natürlich sind die Charaktere. Ich habe mal gezählt, das sind aktuell 21. Das klingt eigentlich nach einer hübschen Zahl. Wie du aber schon gesagt hast, wenn man es mit vergangenen Dragon Ball Spielen vergleicht, da waren es ja irgendwie over 9000 wahrscheinlich.
It's over 9000! What 9000?
Den musste ich ja fast bringen.
Wie lange hast du an dem Gag gearbeitet?
Nee, den habe ich mir jetzt vorhin gerade so spontan überlegt. Was man bei diesen 21 jetzt noch sagen muss, das sind einige so pseudo-doppelt vorhanden. Also zum Beispiel Gohan gibt's als Erwachsen und als Teen. Vegeta gibt's als Super Saiyajin und Super Saiyajin Blue. So halt gibt's dann halt verschiedene so. Ich habe jetzt bei den 21 die offensichtlich doppelten, sage ich jetzt mal ganz frech, nicht mitgezählt. Plus, da sollen mit dem DLC ja noch 8 kommen.
Wobei man noch nicht weiß, welche diese 8 sind. Aber 21 nur, guck mal, ich habe vorhin 30 geschätzt. Das sind noch mal weniger, als ich so auf Anhieb geschätzt hatte. Und 21 ist, ich sag mal, wenn man es so mit anderen Kampfspielen vergleicht, dürfte es durchaus gut sein, weil, also wenn ich jetzt mal an früher denke, so an Tekken oder was weiß ich, Super Smash Bros. Oder sonst was, mehr als 20 Charaktere hat man da meistens nicht. Aber es ist wirklich, wie du schon sagst, bei Dragon Ball ist man halt anderes gewohnt. Also, wie ich vorhin schon sagte, Budokai Tenkaichi 3 war so das Aushängeschild mit 160 Charakteren. Aber danach war es auch wirklich immer so, dass die ersten Spiele einer Reihe immer wenig Charaktere hatten. Das war auch bei Xenoverse so, dass Xenoverse 2, glaube ich, doppelt so viele Charaktere hatte. Ich denke mal, hier wird es auch so sein.
Ja, mal gucken, wie viel damit DLCs dann noch nachgeschoben werden. Wenn man jetzt die Doppelten noch mitzählt, dann wären wir bei so ungefähr 24, glaube ich. Und dann gibt's noch ein paar, die nur bei so Special Moves vorkommen, aber die man selber nicht direkt spielen kann. Die habe ich auch nicht mitgezählt. Zum Beispiel C17 hilft dann bei Angriffen von C18 oder Chao Zhu hilft bei Angriffen von Tenshin Han und so. Das habe ich jetzt natürlich nicht mitgezählt.
Oder das komplette Ginyu-Sonnenkommando, was dann bei Ginyu mithilft. Irgendwie alle 5 Charaktere.
Ja, ja.
Und Zamasu fällt mir noch ein, der bei Goku Black mitmischt.
Ah, ja, klar, den habe ich vergessen. Ja, welche fehlen denn dir noch?
So auf Anhieb, also Muten Roshi wäre natürlich ein Charakter,
ja,
den man mit reinbringen könnte.
Den habe ich auch aufgeschrieben.
Son Goku als Kind, generell Son Goku in verschiedenen Verwandlungsformen. Da kann ich auch gleich im Bogen zum Negativpunkt von mir sagen. Ich finde schade, dass man die Verwandlungsform nur als eigene Charaktere hat und nicht als Verwandlung selber im Spiel, wobei es da auch ein paar Ausnahmen gibt. Also Freezer kann sich im Spiel auch noch zu Golden Freezer verwandeln. Also über eine ganz normale Attackenkombination und dann verwandelt er sich halt. Aber Son Goku als Super Saiyan Blue zum Beispiel, gibt es nicht als Ingame-Verwandlung, sondern nur als eigenen Charakter. Das war allerdings bei Xenoverse auch schon so, wo es da eigentlich auch Ingame-Verwandlungen gab. Aber Son Goku kann sich ja nicht mal in Super Saiyajin oder Super Saiyajin 3 verwandeln, sondern hat nur eine Form, den Super Saiyajin, hat nicht mal die Base-Form in dem Spiel.
Ja, das fand ich auch komisch.
Und kann sich kurzzeitig für eine Attacke, für die Drachenfaust oder nee, für Warp Kamehameha in den dreifachen Super Saiyajin verwandeln, aber nicht fürs Spiel selber. Es ist, also nach der Attacke ist er wieder zurückverwandelt. Und sowas finde ich ein bisschen schade, weil gerade diese Verwandlung, auch du hast damals Budokai 3 gespielt.
Mhm, und 1 auch.
Da waren die Verwandlungen ja quasi das große Aushängeschild. Da konnte man alles von Super Saiyajin bis Super Saiyajin 4 durchverwandeln im Spiel selber während des Kampfes. Und das ist eigentlich etwas, was immer sehr beliebt war im Fandom, dass man hier das wirklich so reduziert hat, dass man nicht mal in Baseform Son Goku hat, sondern nur als Super Saiyajin Charakter ausgewählt. Das finde ich schon, ich will nicht sagen abgespeckt, aber doch im Vergleich unerfreulich.
Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, für mich zumindest, und ich glaube, ich bin da nicht alleine, lebt die Dragon Ball Franchise halt auch von diesen Verwandlungen. Und es hat sich halt immer gut angefühlt, wenn man sich dann so verwandeln konnte. Und wenn das jetzt halt einfach so mitgeschenkt wird, ja, macht es halt irgendwie nur noch halb so viel Spaß. Plus als eigene Charaktere kommt man so auch so ein bisschen in eine Balancing-Unlogik rein. Wenn man also bedenkt, man kann Super Saiyajin Son Goku und Super Saiyajin Blue Son Goku separat wählen, aber dass das irgendwie gebalanced ist, müssten die beide ja gleich stark sein und das ist halt im Kanon der Serie wieder total unlogisch.
Gut, aber diese Unlogik hast du in jedem Dragon Ball Spiel gehabt.
Zugegeben, wenn du halt mit Yamchu spielst, müsste der auch ungefähr gleich gut sein wie irgendwie Kid Buu oder so. Macht auch keinen Sinn, ja, ich geb's zu. Aber da wird's dann halt mega offensichtlich.
Ja, aber ich glaube, das ist dem Medium auch geschuldet. Ich glaube, wenn du ein Prügelspiel machst, dann kannst du nichts Komplexes machen, wo andere Charaktere dem anderen irgendwie in irgendwas nachstehen.
Ja, dann müsste man vielleicht Tiers machen oder so und dann limitieren. So, man hat 3 Tiers und in jedem Team irgendwie müsste jeder aus einem Tier sein oder so. Ja, es würde ein bisschen komplizierter werden. Das Balancing würde vielleicht noch komplizierter.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ein Vorteil, wenn man nur, ich sag jetzt mal, etwas über 21 Charaktere hat, weil, sag mir mal, wie du gerade online 160 Charaktere balancen willst. Das ist ja unmöglich.
Ja, aber es ist ja trotzdem schön, so eine Auswahl zu haben. Ich glaube, es hat auch nie jemand alle Charaktere gespielt in Budokai Tenkaichi 3. Ich glaube, da war es auch eher so dieser Sammelaspekt, ne?
Da war vielleicht auch der online-kompetitive Aspekt viel mehr im Hintergrund, als es jetzt hier bei Dragon Ball FighterZ der Fall sein soll. Ich denke, mit online können wir hier auch ganz schön in die Modi überleiten. Einfach hier kurz einen Überblick, was es so gibt. Ja, wie gesagt, online, das bedeutet Online-Kampf. Man kann gegeneinander kämpfen. Das funktioniert, wenn man sich mal gefunden hat, eigentlich gut. Ich finde, das Finden ist so ein bisschen, man muss auf den gleichen Region-Server und dann in die gleiche Lobby und dann sich da irgendwie finden und dann so und dann kämpfen, geht dann schon. Wenn man im Voice-Chat ist, ist das relativ gut machbar. Dann kann man miteinander reden. Hey, ich bin in der Lobby so und so Nummer 4 und ich stehe da vorne. Wenn man vielleicht nur schreiben kann, habe ich das Gefühl, ist das ein bisschen umständlich, oder nicht?
Schreiben auf der PlayStation ist sowieso sehr umständlich.
Also wenn ihr mit Freunden spielen wollt, dann geht wirklich in den Voice-Chat, weil sonst ist das Match-Setup irgendwie unangenehm. Also da könnte man doch ein bisschen ausbauen, würde ich behaupten.
Überhaupt, das Online-System, es funktioniert zwar so, wie es ist, aber es ist wirklich noch stark ausbaufähig. Also gerade auch Kampfeinladungen gegen Freunde und so weiter, sowas gibt's gar nicht. Man muss sich erstmal absprechen, in welche Lobby man geht. Dann muss man sich als Figuren gegenüberstehen und dann muss man halt so einen Ringkampf, heißt das, öffnen, dem der andere dann beitreten kann. Eine andere Möglichkeit gibt's gar nicht. Da würde ich mir doch eher sowas wie, womit kann ich es vergleichen? Mit FIFA zum Beispiel vergleichen, wo man halt seinen Freund in der Liste auswählen kann und ihm eine Kampfeinladung schicken. Ganz easy. Sowas würde ich mir wünschen, vor allem, weil ja auch die Ranglistenkämpfe und so weiter, also die großen Online-Kämpfe, die man machen kann, nicht auf eine Lobby beschränkt sind. Also technisch müsste es einwandfrei möglich sein, auch mit Freunden zu kämpfen, die nicht in derselben Lobby sind. Also das ist etwas, was ich auf jeden Fall für zukünftige Titel, wenn man auf diesen Titel aufbaut, gerne sehen möchte.
Ja, da kann ich dir absolut beipflichten. Ich sehe das genau gleich. Dann übrige Modi, ja, es gibt halt die übrigen Verdächtigen, ne? Lokaler Kampf natürlich ist eh klar, zumindest heute noch, vielleicht wird das dann auch irgendwann mal rausradiert. Practice Mode, auch ganz wichtig, gibt's auch, da kann man auch verschiedenste Dinge einstellen und so, damit man dann auch verschiedene Dinge üben kann. Dann gibt's einen Arcade Mode, da muss man, glaube ich, auch nicht so viel dazu sagen, den habe ich auch noch angeguckt. Da kämpft man halt mit seinem Dreierteam gegen andere Dreierteams, CPU meine ich aber, und dann immer halt schrittweise die nächsten, bis zu, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal ein Ende hat, ich glaube schon.
Je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad man gewählt hat, gibt's halt eine größere Anzahl von Gegnern oder eine kleinere halt. Der Arcade-Modus, der zeichnet sich dadurch aus, dass man nach den Kämpfen bewertet wird von S. S ist das Beste und dann kommt A, B, C und D. D ist das Schlechteste.
Also wenn du verlierst, das habe ich vorhin natürlich absichtlich als Vorbereitung, weil ich verliere ja nie, aber habe ich das getestet und dann bekommst du ein D und dann fragt er dich, ja, willst du raus oder willst du nochmal probieren?
Dann gibt's das D aber auch so, weil ich habe das D auch schon so bekommen, auch wenn ich gewonnen habe, nur noch mit ganz wenig Leben.
Okay.
Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, je nachdem, wie du abschneidest nach dem Kampf, je nachdem, wie du bewertet wirst, rutscht du dann in den Reihen auf. Also die Kämpfe teilen sich so in drei Reihen auf und links sind die wenigsten Kämpfe. Die Reihe kriegt man aber auch nur, wenn man durchgängig S oder A spielt, also die besten Bewertungen. Wenn man mittlere Bewertungen hat, also B oder C, dann kommt man in die mittlere Reihe, wo halt mehr Gegner sind als in der A-Reihe, also in der ersten Reihe. Und dann gibt's noch die dritte Reihe, wo man halt hinkommt, wenn man D spielt. Dann fällt man ganz runter und man kriegt wesentlich mehr Gegner vorgesetzt, bis man am Ziel ist.
Umso besser ich spiele, umso schneller bin ich durch und Richtig. Ja, quasi einfacher wird's dann auch ein Stück weit.
Einfacher von den Gegnern jetzt nicht, aber einfacher von der Menge halt, ne?
Plus natürlich die Bewertungen haben dann auch Einfluss auf die Belohnungen und teilweise auch auf die freischaltbaren Charaktere. Ich habe es gesagt, wenn man das mit einem S durchspielt, dann bekommt man die Blue-Version von Son Goku und Vegeta.
Wenn man es auf S durchspielt und Schwierigkeitsgrad hoch, genau.
Ja, dann habe ich noch einen Modus bewusst ausgelassen und das ist der Story-Modus. Darüber können wir vielleicht ein bisschen mehr reden, weil das Spiel so neu ist. Wahrscheinlich am besten noch ohne zu viele Spoiler. Und ja, es gibt einen Story-Mode. Ich dachte schon so, wird es wieder einen geben? Wie wollen Sie den schon machen? Ja, wenn ich jetzt sage, ich war ernüchtert, ist das eigentlich auch falsch, weil was will man halt schon groß erwarten? man kämpft halt gegeneinander und zwischendurch gibt's wieder eine Cutscene. Also es ist so wie der Arcade-Mode mit Cutscenes, wenn ich jetzt ein bisschen böse bin.
Ja, ja, kann man so sagen. Also ich sag mal, von der Story her kann ich nur Positives sagen, weil es ist das erste Dragon Ball-Spiel auf einer großen Konsole, also jetzt mal Handheld-Konsolen ausgenommen, ne? Welches eine wirklich originelle Story hat. Also das gab seit Jahren nicht. Bei den ganzen Budokai und Budokai Tenkaichi Sachen hat man nur die ganz normale Storyline immer nachgespielt. Und mit Glück, ich glaube, bei Budokai Tenkaichi 3 gab es dann sowas wie was wenn, was wäre wenn hinten dran nochmal. Also da gab es dann so Szenarien, wo sie die bekannte Geschichte mit was wäre wenn, keine Ahnung, statt Son Goku Raditz auf der Erde gelandet wäre oder sowas. Sowas gab's die letzten 20 Jahre. Es war immer dasselbe. Und dann gab's den ersten kleinen Umbruch mit Xenoverse, wo sie gesagt haben, ja, wir machen zwar die bekannte Story, wir spielen's aber aus der Sicht eines Zeitreisenden, wo die Zeit manipuliert wird und er muss den Kämpfen beitreten, um die Geschichte wieder so hinzukriegen, wie sie original war. Mit einer Rahmenhandlung, die halt auch originell war, nur halt basierend auf der Originalgeschichte. Das war so der erste Umbrechung. Und FighterZ ist jetzt tatsächlich das erste Spiel seit gefühlt 20 Jahren, wenn es sowas überhaupt schon mal gab, für eine große Konsole, wo eine wirklich eigene Story entwickelt worden ist und man nicht und in keinster Weise die altbekannte Geschichte nachspielt. Und das ist etwas, was ich hoch lobe und hervorheben möchte, weil das ist etwas, was mich wirklich gefreut hat, dass man hier mal wirklich in eine eigene originelle Story investiert hat, auch wenn die Umsetzung noch nicht ganz so geglückt ist, gerade auch, wie du schon sagtest, die Darbietung ist dann doch eher Kampf, Cutscene.
Ja, ja.
Da hätte ein Open-World-Charakter dem Spiel gut getan. Aber ich sehe es als guten und wichtigen Schritt in die richtige Richtung für zukünftige Spiele.
Vielleicht hier noch ein, zwei Worte mehr dazu. Also die Story ist eingeteilt in drei Arcs, so wie man es eigentlich auch aus Animes kennt. Wir haben ja schon Charaktere aus Dragon Ball Super, also sind wir zeitlich schon nach Z.
Definitiv, sonst gäbe es ja die Super Saiyan Blues nicht. Son Goku hat auch seine Attacke Super Saiyan Blue mit Kaioken und Goku Black taucht ja auch auf und so
Beerus
weiter.
Also taucht auch auf und so, ja.
Richtig, also es muss zeitlich theoretisch kurz vor dem aktuellen Super Arc spielen. Der aktuelle Arc in Dragon Ball Super ist ein Turnier mit verschiedenen Universen. Da müsste diese Geschichte kurz davor spielen.
Ja, etwa so würde ich auch sehen. Ja, dann zum Story-Mode selber. Ja, wie gesagt, Kampf-Cutscene. Man bewegt sich auf einer Art Oberwelt. Ich würde jetzt mal sagen, wie in den alten Mario-Spielen. Also nicht irgendwie Open World, sondern man hat eine Station und kann dann halt nach dieser so eine weiter. Zur Story selber war irgendwie trotz der Simplizität irgendwie ein bisschen konfus. Irgendwie sind so ein paar Bösewichte wieder zurück. Plus man hat so Klone, böse Klone von unseren bekannten Helden, die sich da auf der Welt irgendwie verteilen. Entsprechend kämpft man immer wieder gegen diese, fand ich dann auch so ein bisschen langweilig. Und unsere Charaktere wurden teilweise irgendwie geschwächt und dann muss man die irgendwie retten und dann kann man sie auswählen, so als wählbare Charaktere in der Story. Und irgendwie ist die Red Ribbon Armee wieder zurück. Ich will da nicht zu viel verraten. Man trifft dann auch C21, die neue Androidin, die spielt dann auch noch eine Rolle. Ja, es kommt mir so ein bisschen zusammengewurstelt, so ein bisschen gesucht vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hat mich jetzt nicht so gepackt, zumindest mal der erste Arc.
Nee, der erste Arc so gar nicht. Vor allem bis zum Schluss fühlt es sich an, als wäre man immer noch im Tutorial drin. Also die Kämpfe sind extrem einfach. Teilweise kommen sogar noch Tutorial-Fenster.
Ja.
Das gibt sich wirklich erst in der letzten Karte, die man in der ersten Story hat. In der zweiten Story gibt sich das. Also da kurbeln die deutlich an. Da macht es auch etwas mehr Spaß. Aber Ich stimme dir zu, dass dieses Kampfsystem, dass man erstmal 5, 6 Klone, welches immer die gleichen sind, auf jeder Karte besiegen muss, bis man zum nächsten Hauptgegner kommt, ist auf Dauer sehr ermüdend, zumal dazwischen halt wirklich nichts ist. Man springt von Klon zu Klon auf dieser Ansicht, die du schön mit Super Mario verglichen hast. Also ich habe jetzt vor ein paar Wochen meinen Super Nintendo mal wieder ausgepackt und Super Mario World gespielt. Das ist wirklich perfekt vergleichbar damit, sowohl von der Optik her als auch vom Prinzip, mit dem einzigen Unterschied, dass man mehr Auswahlmöglichkeiten hat, wo man als nächstes hinspringen will und nur eine gewisse Anzahl an Sprüngen bzw. an Bewegungen pro Karte hat. Wenn man keinen Spaß an den Kämpfen selber hat, dann liegt es auch ganz schnell in der Ecke, weil irgendwann nutze ich jedes Dragon Ball Spiel ab und das eine schneller als das andere. Wobei hier zumindest der große Vorteil ist, dass man die Story halt noch nicht kennt und man gerne wissen möchte, wie es ausgeht. Deswegen hat man hier auch einen Anreiz, weiterzuspielen.
Ja, das ist schon ein guter Punkt, weil die Story halt neu ist. Und ich muss dir da wirklich auch einmal mehr recht geben. Ich glaube, der erste Arc ist einfach der Tutorial-Arc. Mein Tipp, da möglichst schnell durch, nicht zu viel Zeit verlieren. Man verpasst da nicht wirklich viel.
Und nicht den Fehler machen, den ich gemacht habe. Jeden einzelnen Klonkampf mitnehmen, aus Angst, dass man irgendetwas verpasst. Man verpasst nicht. Kommt so schnell wie möglich zum Hauptkampf und dann in die nächste Karte.
Ja, ich bin jetzt dann beim zweiten Arc und ich hoffe, dass sich deine Prophezeiung hier dann wirklich auch für mich bewahrheitet, dass dann die Story mal noch ein bisschen anzieht. Ich habe ja schon gelesen, die soll gut sein und ich habe halt so den ersten Arc gespielt und dann immer gedacht so, ja, wann wird jetzt die endlich mal gut? Das kann ja niemand gut finden, aber scheinbar kommt das dann noch in Arc 2 und 3, dann freue ich mich mal drauf.
Den dritten habe ich noch nicht gespielt, ich hänge selber noch im zweiten fest. Wenn ich doch noch so viel Zeit wie früher in meinen Teenie-Jahren hätte, wäre ich garantiert schon längst durch mit dem Spiel. Aber du kennst das ja, ne? Die Zeit fehlt,
ja.
Wo man sie braucht und dann kommt man dann doch nicht dazu zu spielen. Und dann sagt man sich, gut, heute Abend spiele ich mal eine Stunde und dann kommt doch was dazwischen, ne?
Wobei halt, das kann man sehr schön so unterbrechend spielen. So mal da 2, 3, 4 Kämpfe und dann wieder speichern und dann am nächsten Tag halt wieder weiterspielen.
Und man kann an jeder Stelle speichern nach einem Kampf. Es ist nicht so wie bei Super Mario, wo man erstmal 5 Level spielen musste, um den Speicherbildschirm zu bekommen. Also man kann überall aufhören und später weitermachen.
Vielleicht hier noch schnell im Storyteil, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Was hältst du von C21? Diese Androidin wurde ja quasi speziell für dieses Spiel geschaffen und ist nicht so wirklich Kanon. Du als Hardcore-Fan?
Ja, was heißt nicht so wirklich Kanon? Das Spiel selber ist halt nicht wirklich Kanon, sondern ich würde das Spiel selber in die in diese alternative Zeitlinie der Filme reinschieben. Die waren ja auch nie Kanon, sondern spielten so in einer alternativen Zeitlinie. Da würde ich dieses Spiel auch mit reinschieben, genauso wie die Xenoverse-Spiele. Und der Charakter selber wurde aber entwickelt bzw. entworfen von Akira Toriyama, dem Autor von Dragon Ball. Der hat das komplette Charakterdesign erstellt und hat, glaube ich, auch ein paar Punkte im Spiel selber festgelegt. Der ist ja immer bei den Spielen gut vertreten und gibt auch noch Input und so weiter.
Ja, zum Glück.
Ja, zum Glück, genau. Der hat ja auch für andere Videospiele Charaktere, ich weiß nicht, kennst du Dragon Quest?
Ja.
Da hat er ja auch die Charaktere in, ich glaube, jedem Titel entworfen.
Ja, das sieht man denen ja sofort an und Blue Dragon und wie die Spiele heißen.
Richtig,
ja.
Richtig, genau. Und hier den Charakter hat er halt auch für die Spiele extra entworfen. Vom Artstyle her finde ich den Charakter sehr gut, passt gut rein. Vor allem ist es halt auch erfrischend, dass es ein weiblicher Gegner ist. Ich bin niemand, der Sexismus schreit und auf der Feminismuswelle mitschwimmt und so weiter. Aber ich bin jemand, der Sachen mag, wenn sie neu sind. Und ein guter weiblicher Gegner in Dragon Ball ist halt etwas, was es noch nicht gab. Den einzigen weiblichen Gegner, den wir hatten, war C18. Und selbst der war ja nicht wirklich ein Gegner.
Ja.
Oder die, besser gesagt. Und hier, das ist halt wirklich mal ein großer Bösewicht, der weiblich ist, was schon eine lange gewünschte Variation des bisherigen Themas ist.
Kannst du mir einfach mal so viel verraten? Wird ihre Geschichte im zweiten Arc noch fortgeführt irgendwie oder ist das im ersten mit ihr zu Ende?
Ich will nicht zu viel sagen. Es wird aber auch generell die Story um die Red Ribbon Armee fortgesetzt. Also
okay, gut. Weil ich hätte jetzt sagen müssen, wenn das einfach so nach dem ersten Arc das gewesen wäre mit C21, wäre ich jetzt noch nicht so überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, es ist auch so, dass man C21 ja auch als spielbaren Charakter bekommt, aber erst, wenn man alle drei Arcs durch hat. Von daher kann man sich eigentlich ausdenken, dass da noch was kommt, sonst macht das ja keinen Sinn, dass man den Charakter, der im ersten Arc schon vorbei ist, dann später als spielbaren Charakter bekommt.
Dann hoffe ich, dass sich da noch ein bisschen was verbessert, weil bislang dachte ich so, ist jetzt ein bisschen flach. Ich weiß auch zu viel noch nicht. Es bleibt ja im ersten Arc noch vieles unbeantwortet. Plus, die macht da auch mal so was Komisches, dass ich irgendwie nicht so nachvollziehen kann. Aber dann bin ich mal gespannt, wie es noch weitergehen wird.
Ja, ich auch.
Ich würde meinen, dann gehen wir jetzt langsam hinten raus mal in ein Fazit über. Einfach Pro-Kontra-Punkte aufzulisten, wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen langweilig. Wir haben ja unsere Pros und unsere Kontras immer schon mal hier einfließen lassen, was mir noch negativ auffiel. Ja, nee, eigentlich fast lustig. Das war, glaube ich, das längste User-License-Agreement, das ich bei so einem Spiel jemals akzeptieren musste. Das scrollst du einfach so 45 Sekunden lang runter und dann unten drückst du dann irgendwie okay und dann kommt irgendwie nochmal eines.
Ja, du hast den Fehler gemacht, du hast den Stick nach unten gedrückt, ne?
Ja klar, zum Runterscrollen.
Ja, hättest du ihn nach rechts gedrückt, dann wäre er sofort nach unten gesprungen.
Oh, Pro-Tipp an alle da draußen, wenn ihr das Spiel spielt, nach rechts drücken.
Ja. Das hat mich nämlich auch gestört und dann habe ich aus Langeweile mit den Stick ein bisschen rumgehämmert. Und als ich dann nach rechts gedrückt habe, sprang er sofort zum Ende. Und da habe ich gedacht, das muss man auch erstmal wissen.
Ja gut. Dann möchte ich doch eigentlich jetzt hier straight zur Frage springen, die mich doch noch interessiert, gerade weil das Spiel ja jetzt in aller Munde ist und auch sehr gut bewertet wurde. Kann man das als Prügelspiel möglicherweise auch nicht Serienfans empfehlen? Also einfach an jemanden, der einfach gern ein Prügelspiel spielen würde, aber sonst mit Dragon Ball noch nicht so viel am Hut hat.
Ich glaube, das kann man nur als Jein beantworten, weil man muss Abstufung machen. Als Spiel selber vom Kampfsystem her und von den Kämpfen würde ich uneingeschränkt Ja sagen. Die Einschränkung kommt allerdings, wenn es um den Story-Modus und gerade das Verstehen des Story-Modus geht, weil der setzt voraus, dass man die Charaktere kennt, dass man die Geschichte kennt und wenn man das nicht tut, dann versteht man auch nicht, was abgeht.
Ja,
es gibt kein Recap zu früher, es gibt keine Flashbacks oder sonst was. Es ist eine straighte Fortsetzung. Ja, ich glaube, wenn man Dragon Ball nicht kennt, wenn man die Geschichte nicht kennt, kann man den Story-Modus überhaupt nicht nachvollziehen oder folgen. Zumindest nicht am Anfang. Und man kann ja nicht mal irgendwie Bösewichte von normalen Charakteren unterscheiden oder sonst was. Das wird nämlich nicht klar im normalen Verlauf. Das muss man schon kennen.
Stimmt.
Das wäre meine Einschränkung. Ansonsten so vom Kampfsystem her würde ich sagen, ist das durchaus etwas auch für Leute, die das Spiel, die Serie nicht kennen.
Ja, da kann ich dir zustimmen. Ja, jetzt wo du sagst, das war mir ja so bekannt, an das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber da hast du natürlich absolut recht. Gut, dann würde ich meinen, machen wir doch hier langsam den Deckel drauf. Ich verweise nochmal auf die Shownotes, gametalk.fm/DragonBallFighters oder FighterZ hat mit dem Z am Ende, weil hier sind die Shownotes vielleicht noch wichtiger als sonst. Ich hau dir noch ganz viele Links mit Videos und Gameplay-Tipps und Einsteigerhilfen und so weiter da rein. Guck dann auch da auf die Webseite, denn da ist nämlich auch der Kamehameha-Podcast von André verlinkt. Gerade als Dragon Ball-Fan muss man natürlich da reinhören, wenn man den noch nicht kennt. Den gibt's sonst auch auf kame-hame-h.de.
Richtig.
Ja, dann, André, bedanke ich mich natürlich bei dir hier fürs Mitplaudern. Ich habe jetzt endlich eine Ausrede gehabt, mal über Dragon Ball zu reden.
Ja, es war mir ein Fest. Es hat Spaß gemacht und ich komme auch gerne wieder, wenn das nächste Dragon Ball Spiel rauskommt.
Sehr gut, da freue ich mich drauf. Ja, dann bedanke ich mich natürlich auch bei dir da draußen fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Game Talk auch wieder reinhörst. Bis dahin, guck mal rein, gametalk.fm für mehr Infos zu diesem Podcast und für mehr Podcasts. Ja. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch, dir viel Spaß zu wünschen beim Spielen, vielleicht sogar mit Dragon Ball FighterZ. Tschüss!
Tschüss!
thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.